Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott und dem Vater und von Jesus Christus, dem Sohn des Vaters, sei mit uns in Wahrheit und in Liebe. Wir wollen heute Morgen am Ostersonntag ein Wort hören aus dem Johannesevangelium Kapitel 20, die Verse 11 bis 18. Johannes 20, die Verse 11 bis 18. Und da lesen wir wie folgt. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, schaute sie in das Grab und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen. Einen zu Häupten und den anderen zu den Füßen, wo sie den Leichnam Jesu hineingelegt hatten. Und die sprachen zu ihr, Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen, Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr, Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner und spricht zu ihm, Herr, hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo du ihn hingelegt hast, dann will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr, Maria. Und da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch, Rabubini, das heißt Meister. Spricht Jesus zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Gehe aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott, zu eurem Gott. Maria von Magdala geht und verkündigt den Jüngern, ich habe den Herrn gesehen und das hat er zu mir gesagt. In den Berichten von der Auferstehung Jesu, die uns in den Evangelien gegeben werden, geht es vor allem darum, die Tatsache der Auferstehung zu bezeugen. Sicherlich, die Auferstehung selber hat kein Mensch mit den eigenen Augen gesehen. Und vermutlich hätte niemand verstanden, was da auch wirklich dabei vor sich ging. Die Bibel ist an dieser Stelle sehr zurückhaltend. Sie lässt das Wunder einfach eine Tat Gottes sein. Die leibhaftige Auferstehung Jesu wurde daran erkennbar, dass der auferstandene Herr den Menschen vor Augen trat und dass die betreffenden Menschen dies bezeugten. Und zwar möglichst zeitnah zu dem Ereignis selbst. So wie wir es eben auch in der Schriftlesung gehört haben aus dem ersten Korintherbrief. Die Evangelien berichten diese Erscheinung des Herrn und immer haben wir es dabei mit Menschen zu tun, denen er auch erschienen war. Und dazu nennt uns der Apostel Paulus eben eine ganze Reihe von Augenzeugen. Und in dem Ereignis, das unserem heutigen Predigttext berichtet, wird Maria von Magdala zur Augenzeugin der Auferstehung. Magdala war eine Stadt am Westufer des Sees Genezareth. Und wegen ihres Herkunftsortes nennt man Maria mit dem Beinamen Magdalena. Von ihr berichten die Evangelien mehrmals. Sie war zum Beispiel zusammen mit anderen Frauen früh morgens am Grab, Jesu aufgebrochen. Und während sie auf dem Weg waren, kam in ihnen die Frage hoch, wie sie denn den schweren Stein, der den Eingang des Grabes verschloss, denn wegwälzen könnten. Das beschäftigte sie eine ganze Weile. Als sie aber in den Garten dann kam, in dem sich das Grab befand, mussten sie feststellen, dass der Stein bereits weggewälzt war. Und zwei Engel ihnen verkündigten, Jesus sei von den Toten auferstanden und sie sollten dies den 11 Jüngern mitteilen. Und das taten sie dann auch. Maria Magdalena aber lief wieder zum Grab zurück, um ihrer Trauer über den Tod Jesu und den Verlust seines Leichnams freien Lauf zu lassen. Und dort begegnete ihr dann der Auferstandene, wie wir eben gehört haben. Zunächst wollen wir diese Begegnung nun zwischen Maria Magdalena und unserem Herrn Jesus Christus mal etwas genauer betrachten. Maria Magdalena wird uns in den Evangelien mehrmals oder erstmals im Zusammenhang des Dienstes Jesu erwähnt. Und zwar berichtet uns der Evangelist Lukas in Kapitel 8, die Verse 1 und 2 davon. Und da lesen wir: Und es begab sich danach, dass er durch Städte und Dörfer zog und predigte und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes. Und die 12 waren mit ihm, dazu einige Frauen, die er gesund gemacht hatte von bösen Geistern und Krankheiten, nämlich Maria, genannt Magdalena, von der 7 böse Geister ausgefahren waren. Halten wir zunächst fest, dass also Maria hier keine frei erfundene Person ist, sondern sie gehörte zu einem Kreis von Frauen, die mit unserem Herrn Jesus bekannt waren. Und Lukas erwähnt dabei ausdrücklich, dass sie ihm und seinen Jüngern mit ihrer Habe dienten. Wir können also davon ausgehen, dass Maria nicht gerade zu den Ärmsten gehörte. Vielmehr engagierte sie sich zusammen mit anderen in der materiellen Unterstützung unseres Herrn Jesu und seiner Jünger. Das heißt aber auch, dass sie auf der anderen Seite auch an Jesus glaubten, dass sie ihnen sein Wort viel bedeutete und sie etwas taten zur Förderung des Reiches Gottes. Wir müssen also Maria hier als eine Frau sehen, die von unserem Herrn Jesus geheilt worden war und die erkannt hatte, dass Jesus der Messias war, der Christus, der den Menschen das Reich Gottes bringt. Und deswegen verfolgte sie auch das Geschehen bei der Passion Jesu. Matthäus berichtet uns dazu in Kapitel 27, es waren viele Frauen da, die von Ferne zusahen. Die waren Jesus aus Galiläa nachgefolgt und hatten ihm gedient. Unter ihnen war Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus und Josef und die Mutter der Söhne des Zebedäus. Nun, diese Frauen mussten mit ansehen, wie er misshandelt und aus der Stadt hinausgetrieben wurde zur Hinrichtungsstätte. Wie ihm die Soldaten in heidnischer Brutalität die groben Nägel durch die Hände und Füße rammten und schließlich das Kreuz wie ein Schandmal aufstellten um unsere Sünden willen. Litt unser Herr da furchtbare Qualen und trug die Schuld der Welt. Sie wurden also hier Zeugen seiner Worte am Kreuz und seines Todes. Sie sahen zu, wie der Leichnam Jesu vom Kreuz abgenommen und dann auch notdürftig bestattet wurde. Und Matthäus berichtet weiter in Kapitel 27 uns noch, es waren aber doch Maria von Magdala und die andere Maria, die saßen dem Grab gegenüber. Und wenn wir so an die Stellung der Frauen in der damaligen Zeit denken, sie hatten absolut keine Macht, keinen Einfluss und auch keine Stimme, wie es eben zu der damaligen Zeit üblich war. Wir können uns also vorstellen, wie groß ihre Enttäuschung gewesen sein muss, als der irdische Weg Jesu im Grab endete. Alles, was ihnen bis dahin doch wichtig war, wofür sie wohl über einen längeren Zeitraum hinweg ihre Zeit, Geld und auch Lebenskraft investiert hatten, war zunichte. So schien es zunächst erstmal aus menschlicher Sicht. Ihre Hoffnungen, die sie in Jesus gesetzt hatten, waren völlig zerstört erstmal. Sie sahen auch keinen Ausweg, denn aus ihrer Sicht ist Tod gleich Tod. Und dann kam die Frage, was sollte nun werden? Von daher können wir nur zu gut verstehen, dass Maria Magdalena in einer abgrundtiefen Verzweiflung stürzte, dass ihr geliebter Herr tot war. Und so ließ sie ihren Tränen, wie wir gehört haben, dort am Grab auch freien Lauf. Und sie konnte auch den Worten der Engel im Grab Jesu keinen Glauben schenken. Vielmehr dachte sie im Denken ihrer menschlichen Logik. Wenn der Leichnam Jesu nicht mehr da ist, dann muss ihn jemand weggetragen haben. Aber wohin? Nun war ihr selbst der Ort zur Trauer über den Tod Jesu genommen. Und ihre Absicht, den Leichnam einzubalsamieren, war ebenfalls zunichte gemacht. Und auf einmal sah sich jemand und dachte, das muss der Gärtner sein. Der Mann sprach sie an. Frau, was meinst du, wen suchst du? Sie erkannte unseren Herrn Jesus zunächst nicht. Denn zu stark war in ihr noch die Gewissheit, er sei tot. Er ist nicht mehr da. Und darum auch können wir auch ihre Frage verstehen, die sie dann darauf Antwort gab. Herr, hast du ihn weggetragen, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast. Dann will ich ihn holen. Und sie sah dabei ihr Gegenüber noch nicht einmal an. So gering war ihr Interesse an der Person in diesem Moment, als sie redete. Doch unser Herr Jesus unterband dann ihr Ansinnen, indem er sie bei ihrem Namen nannte. So wie er sie früher immer wieder angeredet hatte mit Maria. Und dann in diesem Moment erst merkte sie, dass es wahr sein musste, was ihr die Engel gesagt hatten. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Denn es ist ja hier der Herr Jesus selbst, der mit mir redet. Erst jetzt dann auch drehte sie sich um, wandte sich zu Jesus zu und brachte nur ein Wort heraus. Rabbuni, was so viel bedeutet wie mein lieber Meister. Das Wort war eine Ehrenbezeugung für unseren Herrn. Und daraufhin, dann fiel sie ihm zu Füßen und wollte ihn festhalten. Und aus menschlicher Sicht verstehen wir diese Gäste nur zu gut, denn die Trauer über den Verlust, den sie bis dato hatte, war nun in einer Freude übergegangen, die sie nie wieder loslassen wollte. Doch unser Herr machte Maria hier deutlich, dass sie ihn nicht würde festhalten können. Und deswegen sagte er ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Er wollte damit freilich nicht sagen, dass er in seinem neuen Leib nicht berührbar wäre. Denn wir wissen, dass er das war. Zumal er bei einer anderen Gelegenheit seinen Jünger Thomas ausdrücklich aufforderte, reiche deinen Finger her und siehe meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Das war ja auch das Problem des Thomas. Jesus verweist Maria hier vielmehr auf seine bevorstehende Himmelfahrt, als auf seinen Weggang zu seinem Vater im Himmel. Und damit sagte er nichts anderes aus, so als Maria, halte mich nicht fest. Ich werde wieder weggehen. Und es muss es auch tun, denn mein Platz ist nicht hier auf Erde, sondern im Himmel. Aber eins, in der neuen Welt, werde ich für immer sichtbar bei euch sein. Dass unser Herr Jesus Christus hier in dieser Situation an seinen Heimgang zum Vater denkt, wird auch aus der folgenden Aufforderung erkennbar, denn er sagte zu Maria, gehe aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Ausdrücklich weist also hier unser Herr Jesus Maria an, den Jüngern die bevorstehende Himmelfahrt anzukündigen. Und dieser so vonstattgegangene Weggang Jesu ist auch für die Jünger und alle, die Jesus nachgefolgt waren, war natürlich etwas völlig Neues. Aber es entsprach eben dem Plan unseres himmlischen Vaters, das, was er tun würde, im Voraus auch anzukündigen. Und so tat es auch unser Herr mit der Himmelfahrt. Sicherlich hatte er schon auch in seinen Abschiedsreden kurz vor seiner Passion davon gesprochen. In Johannes 14 zum Beispiel lesen wir, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Wunderbare Worte für uns. Nun aber war die Passion beendet, er war auferweckt worden. Er ist nun der neue Mensch, die neue Kreatur. Er hat einen neuen, herrlichen und unsterblichen Leib. Er gehört eben nicht mehr in diese von der Sünde gezeichneten und gefallenen Welt, sondern er gehört in den Himmel, von wo auch eines Tages die neue Schöpfung kommen wird. Es fällt uns vielleicht auf, und das ist von besonderer Bedeutung hier, dass Jesus hier von seinen Jüngern als seinen Brüdern spricht. Er stellt sich damit in eine Reihe mit ihnen und somit auch mit uns, hier heute Morgen, die wir hier sitzen und an ihn glauben. Und nun könnte der ein oder andere denken, der Herr Jesus, mein Bruder. Der Hebräerbrief sagt uns dazu in Kapitel 2, denn weil sie alle von einem kommen, beide, der heiligt und die geheiligt werden, darum schämt er sich auch nicht, sie Brüder zu nennen, und spricht, ich will deinen Namen verkündigen meinen Brüdern und mitten in der Gemeinde dir Lob singen. Parallelstelle Psalm 22, 23. Und das ist eine wunderbare Botschaft hier für uns. Und damit ist eben hier nicht die von den sogenannten Humanisten erträumte Verbrüderung der Menschheit die Rede, wohl aber von einer Gemeinschaft, die Christus mit uns hat, also mit denen, die an ihn glauben und in einer lebendigen Beziehung mit ihm leben. Und letztendlich ist es Gott, der Vater, der uns miteinander verbindet, durch seinen ganzen Heilsplan. Unser Herr Jesus steht vor Gott, also als Mensch für Menschen, für seine Gemeinde, die er erwählt und mit seinem teuren Blut freigekauft hat. Folglich ist es also eine große Gabe Gottes, dass er uns Jesus nicht nur als Herrn und Versöhner, sondern infolge der Versöhnung auch als einen Bruder gibt. Als der Erstgeborene unter vielen Brüdern, wie es der Apostel Paulus im Römerbrief sagt. Und das wird auch nochmal unterstrichen durch die Worte, die unser Herr selber sagt, zu meinem Vater und zu eurem Vater, und zu meinem Gott und zu eurem Gott. Und das bedeutet für uns nichts anderes. Für uns, die wir an Jesus glauben, ist Jesu Bruder unter Brüdern. Wir sind durch ihn mit ein und demselben Gott verbunden. Der Gott Jesus Christus ist der Gott, der den Jüngern vom Alten Testament her bekannt ist. Und Jesus vergewissert Maria, die Jüdin, mit diesen Worten: derselbe Gott, der mich von den Toten auferweckt hat, ist auch dein Gott, und vor ihm sind wir Brüder und Schwestern. Wunderbare Botschaft hier. Wollen wir unser Augenmerk nun noch darauf richten, dass Maria eine der ersten Zeugen der Auferstehung wurde. Und dazu berichtet uns der Evangelist Markus Folgendes in Markus 16. Als aber Jesus auferstanden war, früh am ersten Tag der Woche, erschien er zuerst Maria von Magdala, von der er 7 böse Geister ausgetrieben hatte. Nun, wir haben eben etwas von dieser Maria Magdalena gehört, dass sie eine Frau ist, die in tiefster Traurigkeit versunken war und die nichts mehr brauchte als das Evangelium von der Auferstehung. Und das ist es auch immer wieder, was uns froh machen soll. Nun, unser Herr Jesus erkannte ihre Not und erbarmte sich auch über diese Frau, indem er sich eben besonders ihr zuwandte und ihr mit der Begegnung klarmachte, dass er wirklich lebte und dass ihre Verzweiflung somit völlig unbegründet, ja, ja, gegenstandslos ist. Und ich komme nochmal darauf zurück, auf die Stellung der Frau zur damaligen Zeit. Somit hatten die Frauen ja als Zeugen in der damaligen Zeit keine Glaubwürdigkeit von ihrer Stellung her. Und aus dieser Tatsache, dass unser Herr Jesus trotzdem hier eine Frau zur Zeugin seiner Auferstehung machte, können wir schließen, wie wir das schon öfters gehört haben, wie der Herr diese einen auserwählt, er erwählt das, was vor der Welt nicht gilt, um seine Sache bekannt zu machen. Und nicht die Hochgelehrten, die Schriftgelehrten und wie sie alle heißen. Er schämt sich eben nicht des geringen Anfangs. Denn auch er selber kommt als der Auferstandene nicht mit viel Aufsehen, wie wir hier hören. Sondern er legt die große Wahrheit seiner Auferstehung in den Mund einer Frau. Oder auch genauer gesagt mehrerer Frauen. Denn Johannes berichtet uns in unserem Text weiter, Maria von Magdala geht und verkündigt den Jüngern, ich habe den Herrn gesehen und das hat er zu mir gesagt. So, wir sehen also, dass sie ihre Aufgabe als Zeugin des Auferstandenen hier sehr aufrichtig wahrgenommen hat. Natürlich ist Jesus bald darauf auch Petrus erschienen, dann den anderen übrigen Jüngern und wie auch der Apostel Paulus erkennen lässt, mehr als 500 Menschen auf einmal. Und so sollten auch die Apostel, die ja die Autorität Jesu besaßen und in Vollmacht des Heiligen Geistes Zeugnis geben von ihm, das bestätigen. Und das Ganze, ihr Lieben, was wir hören, ist doch ein glaubwürdiges Indiz der ganzen Auferstehungsberichte. Und das bedeutet für uns heute hier, so wie wir hier sitzen, auch wir müssen das Zeugnis dieser Maria hören, wenn es heißt, ich habe den Herrn gesehen. Und alle Verleugner dieser Tatsache, sei es aus atheistischen Kreisen und auch die historisch kritisch denkenden Pastoren in unserer Zeit und Theologen, die nicht an eine leibhaftige Auferstehung mehr glauben, sondern meinen, Maria hätte so etwas wie eine Art Halluzination gehabt oder ein innerliches Christuserlebnis, das in ihr den Osterglauben entzündet hätte. Sie alle werden eines Tages durch das Wort dieser Frau in ihren Unglauben überführt werden. Denn die Worte dieser Frau, dieser Zeugin Jesu, passen nicht in ihr Weltbild. Sie wollen es nicht wahrhaben, dass Christus leibhaftig auferstanden ist, so dass Maria Magdalena ihn anfassen konnte. Das will man heute kaum noch wahrhaben, kaum noch glaubt man daran. Und es ist der Kern des Evangeliums. Wenn ich an die Auferstehung nicht glaube, dann brauche ich auch den Rest nicht mehr zu glauben. Den Tod Jesu, für meine Sünden. Und somit verwerfe ich alles. Und das führt uns natürlich auch zu der Frage, uns noch einmal mit dieser Bedeutung überhaupt der Auferstehung zu beschäftigen. Was bedeutet sie? Was macht sie aus? Was bedeutet sie für uns, für jeden Einzelnen von uns persönlich? Wir wissen, dass die Auferstehung in der Heiligen Schrift so ein Zentralbegriff ist. Denn gegenüber einer griechischen Unsterblichkeitshoffnung, von der man damals ausging, bezeugt die Schrift die Wiedererstehung damit des ganzen Menschen nach Geist, Seele und Leib. Das Neue Testament kennt die beiden Ausdrücke, je nach Übersetzung, auferstehen und auferweckt werden, und verwendet sie im Sinne von Rückkehr ins Leben. Das bedeutet also, das Wort Auferstehung wie auch das Wort Auferweckung sind also zwei Seiten derselben Sache. Ursprung des Auferstehungsglaubens ist immer die Wahrheit. Und das ist, der Herr hat Macht über Leben und Tod. Schon im ersten Buch Samuel lesen wir Kapitel 2. Der Herr tötet und macht lebendig, führt hinab zu den Toten und wieder herauf. Solche und auch ähnliche Worte deuten bereits eben auf eine Wiederherstellung des im Tode verlorenen und versunkenen Lebens auch schon im Alten Testament hin. Und ein entscheidender Punkt für die Entstehung der Auferstehungshoffnung ist die Erkenntnis, dass die Verbindung mit Gott nicht einfach abreißen kann. Eben das der Herr Macht hat, aus dem Totenreich zurückzurufen und einen toten Körper noch einmal zum Leben zu erwecken, ist im Alten Testament durch die Erfahrungen uns bekannt. Wir denken nur an Elia und an Elisa. Im Neuen Testament finden wir alles Wesentliche für die Auferstehungshoffnung unseres Herrn Jesus Christus. In seinem ganzen Sein, als das Fleisch gewordene Wort, vergegenwärtigt und verwirklicht unser Herr und das für unsere Hoffnung doch so ferne Ziel, eines Tages bei ihm sein zu dürfen. Wo Jesus ist, da wirken bereits, neu gestalten und beleben die Kräfte der zukünftigen Welt. Und so hat unser Herr Jesus auch Tote auferweckt. Wie zum Beispiel, wir denken an die Tochter des Jairus, den Jüngling zu Nein und allen bekannt bestens, denke ich, auch Lazarus. Und er ist selber auferstanden, nachdem er seinen Auftrag erfüllt hatte, durch seinen Tod dem die Macht zu nehmen, der durch den Tod seine Macht ausübt. Und das ist nichts anderes als unser Widersacher, dem Teufel. Wir können also zugespitzt sagen, dass wir nicht nur eine Hoffnung haben, ihr Lieben, sondern dass sich diese Hoffnung an uns, die wir glauben, bereits jetzt schon zu verwirklichen anfängt. Wir haben im Glauben mit Sofortwirkung der Auferstehung Jesu Christi zu rechnen. Gott hat seinen lieben Sohn von den Toten auferweckt und ihn damit gerechtfertigt und beglaubigt. Und dieser nun errungene Sieg über die Macht des Todes wurde sofort in der Mitauferweckung, wir erinnern uns, an einer Erstlingsschar offenbar. Und somit hat auch unsere bereits begonnen. Und somit hat dann die Auferstehung natürlich auch unermessliche Folgen für uns. Die Vollendung von uns, der wir Christus angehören, findet dann ihren glanzvollen Abschluss, wenn unser Herr Jesus Christus in Herrlichkeit wiederkommt. Dann wird das nämlich gekrönt werden, was im Glauben hier auf Erden begann. Die wunderbare Verwandlung unseres Leibes, der dem Tod und der Nichtigkeit ausgeliefert ist, in die Ebenbildlichkeit seines verherrlichten Leibes. Und dann wird der Herr uns für alle Zeit mit sich vereinen. Das ist doch die wunderbare und frohe Botschaft, die wir heute an dem Ostersonntag wieder neu hören dürfen und verinnerlichen dürfen. Aber darüber hinaus werden diese sogenannten Auferstehungskräfte auch das Leben auf dieser Erde neu gestalten. Nicht so, wie es manche zurzeit lehren, dass das Reich Gottes jetzt schon im Aufbau ist. Nein. Jesus spricht von der Wiedergeburt, wenn der Menschensohn sitzen wird auf dem Thron seiner Herrlichkeit. Wenn der Satan gebunden sein wird, wird der Weg frei sein für die ungeahnte Entfaltung der Lebenskräfte unseres auferstandenen Herrn auf dieser Erde. Und das wird im sogenannten tausendjährigen Reich geschehen, welches noch zukünftig ist. Bei all diesen positiven, für uns wunderbaren Botschaften dürfen wir eines nicht vergessen, ihr Lieben. Die Auferstehung Jesu hat auch schlimme Folgen für die übrige Menschheit, die nicht an den Herrn glaubt und noch nicht wiedergeboren ist. Diese sogenannte allgemeine Auferstehung geschieht, wenn unser Herr seine Königsherrschaft in die Hände seines Vaters zurückgeben wird. Also am Ende der Erdentage. Schon der Prophet Jesaja sagt in Kapitel 65, denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Das ist das, worauf wir warten, ne? Auf diese neue, herrliche, himmlische Erde, auf dieses neue Jerusalem. Wunderbar. In den Offenbarungen des Johannes bekommen wir schon einen kleinen Vorgeschmack davon, in den Kapitel 21 und 22. Wir behandeln den Brief ja in der Bibelstunde. Wir sind zwar erst bei Kapitel 2, aber oft lesen wir schon daraus und was wir dort hören, ist wunderbar. Denn in der Auferstehung Jesu wirksame Verwandlungskräfte bergen in sich die Gewähr, dass auch die jetzige leibliche Gestalt des Kosmos, nicht nur der Erde, sondern des Kosmos auch, zu einer neuen verklärten Leiblichkeit hindurch verwandelt wird, so wie es Petrus in seinem Brief sagt. Das sind die wunderbaren Verheißungen, die noch vor uns liegen. Das ist das, was uns geschieht, während denen, die Ungläubige, die Christus abgelehnt haben, eine Auferstehung haben, die mit dem jüngsten Gericht verbunden ist und wird alle diese vor dem Thron des Weltrichters vereinen. Und dann wird das in den Gerichtsbüchern Gottes geschriebene und die Namensliste im Buch des Lebens entscheiden über das endgültige Los der Gerichte. Und deswegen sei heute Morgen nochmal in jedem gesagt, der noch nicht an den Herrn Jesus Christus als seinen Erlöser glaubt und Buße getan hat, dass er in dieses Gericht kommen wird. Und da wird es kein Wenn und Aber mehr geben, sondern die ewige Strafe für die Sünden in der Hölle mit aller Pein auf Ewigkeit. Deswegen ist jetzt noch Zeit zur Umkehr, noch leben wir in der Gnadenzeit, noch ist der Jesus Christus auch nicht wiedergekommen, dass man seine Sündhaftigkeit vor dem Herrn Jesus bekennt, Buße tut und ihn als seinen Erlöser annimmt, um mit ihm in einer lebendigen Beziehung zu leben. Und wenn man das umgesetzt tut, dann hat man auch den Anteil an den allerletzten Folgen der Auferstehung Jesu, die jetzt für uns, die wir hier sitzen, noch fast undenkbar erscheinen, aber in der Herrlichkeit bei ihm zu sein, auf ewig. Kurz auf den Punkt gebracht, ewig Schmerz und Pein in der Hölle oder ewig sein in der Herrlichkeit bei dem Herrn Jesus Christus. Kommen wir zum Schluss. Wir wollen uns also heute am heutigen Osterfest wieder neu vor Augen führen, dass Jesus wahrhaftig auferstanden ist. Das ist diese Botschaft, die wir heute haben, die wir auch kundtun wollen, trotz aller Widerstände in dieser Welt. Das biblische Zeugnis von der Auferstehung ist mehr als eine religiöse Ermutigung zum Leben. Denn es ist von der Tatsache getragen, dass das Grab leer war und dass Jesus leibhaftig vor seine Jünger trat. Es ist bezeugt. Und so wie diese Einsicht seinerzeit das Leben und Handeln von Maria Magdalena veränderte, so will auch Gott auch uns neu auf diesen Sachverhalt immer wieder einstellen. Die leibhaftige Auferstehung Jesu begründet nicht nur die Hoffnung, dass er auch uns einst einem neuen Leib auferwecken wird, wie wir gerade gehört haben. Sie lässt uns auch fröhlich sein in dieser Hoffnung, in dieser gegenwärtigen Zeit, geduldig in Widerständen, Anfechtungen, Angriffen, Leiden, Trübsalen, siegreich in Versuchungen und getrost in der Bewältigung der Aufgaben des alltäglichen Lebens sein. Mit Blick darauf, auf unseren Herrn. Und bedenken wir, dass die Auferstehung nicht erst dann ist, wenn wir alle diese Dinge erfahren, sondern die Auferstehung Jesu hat ohne unsere Erfahrung, dass unsere Erfahrung stattgefunden hat und wir eben trotzdem an ihr Anteil haben. So wie wir es heute Morgen von den Zeuginnen gehört haben, besonders von Maria Magdalena. Und erst dieser Glaube daran macht unsere Erfahrungen zu Früchten des Heiligen Geistes, die der auferstandene Herr alleine bei uns wirken kann. Unser auferstandener Herr ist nun im Himmel, er regiert und sammelt seine weltweite Gemeinde und lenkt die ganze Weltgeschichte nach seinem Rat und in seiner Allmacht. Und doch weil er auch Mensch ist, ist er zugleich unser Bruder und als solcher vertritt er uns auch vor Gott. Durch ihn sind unsere Namen schon jetzt im Himmel angeschrieben. Und niemand kann sie durchstreichen und warten darauf, dass wir zusammen mit allen, die an ihn glauben, die ihn lieb haben, in seiner Herrlichkeit offenbar werden und dann eine ungebrochene und stetige Gemeinschaft auf ewig mit ihm haben werden. Und seinetwegen erkennen wir auch unsere Geschwister in ihm und begegnen einander in der Erwartung und der Gewissheit, einst im himmlischen Vaterhaus eine freie, offene und ungehinderte Gemeinschaft miteinander zu haben. Denn es ist ja derselbe Gott, der reich ist für alle, die ihn im Namen Jesu Christi anrufen. Das ist die wunderbare Hoffnung, die wir haben dürfen. Und ich schließe mit einem Zitat von Spurgeon. Er sagt Folgendes: Ein klares Verständnis von der Auferstehung unseres Herrn bietet das sicherste Mittel, unserem Gemüt den Frieden zu geben. Teilzuhaben an der Auferstehung Christi, das ist jene ewige Sonntagsfreude, die dem Volke Gottes vorhanden ist. Wer an den auferstandenen Herrn geglaubt hat, der darf eingehen zur Ruhe, gleich wie er ruht zur Rechten des Vaters. In ihm ruhen wir, weil sein Werk vollendet ist. Seine Auferstehung ist das Siegel, dass er alles vollbracht hat, was zur Errettung der Seinen nötig ist. Amen.